Im Studio kann ich begrüßen den Axel Meyer. Hallo Axel.
Ja, einen schönen guten Morgen.
Ja, eine Sprache neu erfinden, neu schöpfen, das haben ja verschiedene Leute gemacht. Ob das jetzt Tolkien war oder ob das Esperanto ist oder auch George Orwell hat von einer neuen Sprache geschrieben in seinem berühmten Buch, das vor 60 Jahren auf den Markt gekommen ist.
Ja, 1984, das war ja ein berühmtes Buch, das eine Diktatur beschrieben hat, ein Überwachungsstaat, ein Gedankenregime. Da gab es den allwissenden großen Bruder. Und eine wichtige Form der Herrschaft war die Beherrschung und Manipulation der Sprache.
Ja, der allwissende große Bruder, von dem keiner weiß, ob er überhaupt wirklich existiert oder nur eine Plakatfigur ist. Big Brother is Watching You kennen wir von da. Und ja, da gibt es das Miniwahr, das Ministerium für Wahrheit, das dann diese Sprache am Einführen ist, dieses Neusprech.
Ja, Neusprech. Also Neusprech ist für mich ein großes Thema. Das heißt, ich bin ja jetzt schon über 30 Jahre in der Umweltbewegung und ich habe vor 30 Jahren mitbekommen, wie sich ja damals zur Wielzeit die Propaganda verändert hat, wie sich die Durchsetzungsstrategien der Industrie verändert haben und wie sich Sprache verändert hat. Ich denke, Manipulation von Sprache gibt es sicher schon so lange, wie es die Menschen gibt. Also beispielsweise auch im Faschismus, man sprach von Konzentrationslager, man sprach von Endlösung. Das waren ja im Prinzip Synonyme für Vernichtungslager und Endlösung für Massenmord. Aber also Sprache war damals auch schon Manipulation. Und was ich immer wieder erstaunlich finde, wenn man sich diese frühen Hitlerreden anschaut, es ist erschreckend, wie häufig er von Frieden gesprochen hat. Also auch das erinnert ganz, ganz stark an die Beschreibung von George Orwell. Also Hitler hat von Frieden gesprochen und hat den Krieg organisiert. Und heute in der heutigen Zeit erlebe ich auch immer wieder faszinierende Sprachmanipulationen. Und mein absolutes Lieblingswort ist der Begriff intelligente Wirksysteme. Das heißt also einfach, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Dreieckland, was stellt ihr euch vor unter dem Begriff intelligente Wirksysteme? Was könnten intelligente Wirksysteme sein?
Ja, dummerweise habe ich mich auf eurer Seite schon des Öfteren bewegt. Also ich weiß, was mit intelligenten Wirksystemen gemeint ist. Das sind nämlich einfach Waffen, tödliche Streumunition.
Ja,
Streubomben und das.
Es gibt in Nürnberg einen Waffenproduzenten, das ist der Werner Diehl, und der hat in Kooperation mit dem Düsseldorfer Rüstungskonzern Rheinmetall hat eine Firma gegründet. Und diese Firma nennt sich Gesellschaft für intelligente Wirksysteme. Und diese intelligenten Wirksysteme sind Streubomben, die man nicht Streubomben nennen darf. Also da gibt es schon Prozesse. Und ich finde also gerade diesen Begriff, das ist sicher mit das Schärfste, was es da im Moment in Sachen Neusprech auf dem Markt gibt. Und damit müssen wir uns, denke ich, als Umweltschützer, als Friedensaktivisten auseinandersetzen mit dieser Manipulation von Sprache. Und da gibt es natürlich noch viele andere Begriffe.
Wir haben aber im Gegensatz zu der Orwellschen Vision oder Schreckensvision kein Miniwahr, kein Ministerium für Wahrheit, sondern wir haben PR-Agenturen, die dann von entweder von den Parteien oder von der Atom- oder Pharma- oder was weiß ich welcher Industrie dann in Auftrag gegeben werden oder auch zum Beispiel hier von der Freiburger Stadtbau. Die haben inzwischen auch eine PR-Agentur, die mit schönen Worten einfach versucht, Stimmung zu machen und unsere Einstellung gegenüber verschiedenen Sachen halt zu beeinflussen.
Ja, also das beste Beispiel für mich, der größte Konzern, Meinungsmacherkonzern in diesem Bereich, ist die Firma Börsen-Marsteller. Das ist die weltgrößte Werbeagentur. Und die wirbt für alle, die hat Diktaturen beraten. Wenn bei Diktaturen ein Massaker durch Zufall an die Öffentlichkeit gekommen ist, dann hat man versucht, das Massaker herunterzuspielen. Die hat in Bhopal die Firma Union Carbide beraten. In Bhopal gab es einen der schlimmsten Chemieunfälle der Welt. Und da ging es darum, diesen verheerenden Unfall öffentlich runterzuspielen. Und es ging darum, die Schadensersatzansprüche der betroffenen Inder und Inderinnen niedrig zu halten. Naja, und die Firma Börsen-Marsteller, die hat jetzt in den USA 15 Jahre lang für Big Oil und Big Coal, also für die Öl- und Kohlekonzerne, eine Kampagne gemacht. Es gibt keine menschengemachte Klimaveränderung. Das ist einfach eine Klimaparanoia, eine Klimapanik. Man hat Wissenschaftler gesponsert und man hat ganz gezielt die Kampagne gemacht, es gibt keinen menschengemachten Klimawandel. Und mit dieser Kampagne hat man unter George Bush es verstanden, fortschrittliche Gesetze zu verhindern. Und weil diese Kampagne, diese Klimalügenkampagne von Big Oil und Big Coal, die Börsen-Marsteller organisiert hat, weil die so effektiv war, Deswegen hat das Schweizer Nuklearforum, eine Schweizer Pro-Atom-Organisation, man will in der Schweiz ja neue Atomkraftwerke bauen, die haben jetzt Börsenmarschaller engagiert und deswegen läuft jetzt überall die Kampagne, wegen der drohenden Klimaveränderung brauchen wir dringend neue Atomkraftwerke. Also der gleiche PR-Konzern hat 15 Jahre die Kampagne gemacht, es gibt keine menschengemachte Klimaveränderung im Auftrag von Big Oil und Big Coal. Und jetzt machen sie die Kampagne, wegen der drohenden Klimaveränderung brauchen wir dringend neue Atomkraftwerke. Und zum Handwerkszeug solcher PR-Agenturen, da gehört ja industriegelenkte Bürgerinitiativen, da gehört Neusprech dazu, da gehört Wikipedia-Manipulation dazu. Es ist ein faszinierendes Aufgabenfeld und ich erlebe immer wieder den Fehler der Umweltbewegung. Wir stecken mit dem Kopf noch in den, in Anführungszeichen, glorreichen Konflikten von vor 30 Jahren. Wie haben wir damals Wiel verhindert? Wie haben wir Kaiser Augst verhindert? Wie war das damals in Wackersdorf? Aber seither hat sich die Propaganda verändert und die Umweltbewegung und die ganzen sozialen Bewegungen müssen sich mit PR stärker auseinandersetzen.
Diese PR-Agenturen bezahlen ja auch Journalisten, die dann in allen möglichen Tageszeitungen Artikel in dem gewünschten Sinne schreiben. Also ob das jetzt Artikel sind, die die Umweltbewegung kleinreden oder ob das Artikel sind, die Gefahren verleugnen oder.
Ja, also es ist immer grenzwertig. Es lässt sich immer schwer sagen, ist der Journalist jetzt tatsächlich dieser Meinung oder bekommt er Geld dafür? Was uns auffällt, ist, dass da die Journalisten Max Seiner und Mirsch ganz, ganz häufig auftauchen. Also wenn es darum geht, industriegesteuerte Kampagnen nach außen zu tragen, dann sind diese beiden Journalisten in der FAZ, in der Welt sehr, sehr häufig dabei, die Meinung der Industrie nach außen zu tragen. Sei es, wenn es darum ging, in der Vergangenheit den Klimawandel zu leugnen, sei es jetzt, wenn es darum geht, neue Atomkraftwerke zu bauen oder natürlich auch im Bereich der Gentechnik. Ein Begriff finde ich in dem Zusammenhang spannend, also das Hauptthema ist ja das Thema Neusprech. Das ist eine Gefahr, die im Umweltbereich noch ganz, ganz wenige sehen. Das ist der Begriff Ökologismus. Ich weiß nicht, hast du den Begriff Ökologismus irgendwann schon mal gehört? Sagt dir der was?
Sagt mir jetzt nichts.
Ökologismus ist eigentlich der Versuch, den Begriff Ökologie, Nachhaltigkeit, Zukunftsfähigkeit und die Leute, die das vertreten, zu ersetzen durch den Begriff Ökologismus. Ökologismus, das soll nach Kommunismus klingen. Man versucht mit dem Begriff Ökologismus die Umweltbewegung in die Nähe einer Sekte zu stellen. Es gibt ganz klar auch in der Umweltbewegung Übertreibungen, die werden dann rausgesucht und werden gesagt, die Umweltbewegung ist so. Das heißt, in Amerika gibt es diese Kampagne schon länger, da geht es um den Environmentalism. Das heißt also, Ökologismus ist der Versuch, die Umweltbewegung in eine sektiererische Ecke zu stellen und hinter solchen Kampagnen steckt die Industrie und da ist Sprache immer wieder Macht.
Da sieht man auch an Beispielen wie dieses Wort Gutmenschentum, was immer wieder aufgetaucht ist oder wo dann breit über Öko-Fuzzis und Jute-Taschen oder Ähnliches halt dann hergezogen wird.
Es gibt aber auch ganz scheinbar unpolitischen Naturschutzthemen. Also ich sage einfach, gibt's Neusprech, ich zitiere jetzt einfach mal. Durch eine umfassende Untersuchung konnte nachgewiesen werden, dass die seit 1912 in Baden-Württemberg ausgestorbenen Wildkatzen wieder in den Wäldern des Landes umherstreifen. Ausgestorben, das klingt einfach so nach still von uns gegangen. Aber die Wildkatze, die ist nicht still von uns gegangen, sondern sie wurde einfach verfolgt, sie wurde ausgerottet, sie wurde ausgemerzt. Und gesprochen wird von ausgestorben. Oder es gibt Begriffe, die sind für uns so absolut selbstverständlich. Also wenn man den Begriff hört, Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Auch den kann man hinterfragen. Wer gibt eigentlich Arbeit und wer nimmt Arbeit? Also auch den Begriff Arbeitgeber oder Arbeitnehmer könnte man und sollte man eigentlich hinterfragen.
Ja, ich denke, das Ganze ist einfach nur eine Aufforderung an uns alle, dass wir aufmerksamer sind und uns mal wirklich überlegen, was steckt hinter den Worten. Also ein Entsorgungspark zum Beispiel ist ein Atomklo.
Ja, oder wenn wir im Moment in Afghanistan einen Krieg führen, den wir nicht Krieg nennen dürfen.
Dann heißt auch das Stabilisierungseinsatz.
Dann erinnert das ganz, ganz stark an George Orwell. Also ich finde, wir müssen uns stärker mit diesen Geschichten auseinandersetzen. Also auf unserer BUND-Homepage www.bund-freiburg.de. Da gibt es relativ viele Informationen zum Thema Greenwash, zum Thema Neusprech. Die politische Ökologie, diese Fachzeitschrift, wird sich in ihrer nächsten Ausgabe sehr stark mit dem Thema Greenwash auseinandersetzen. Und es gibt auch relativ viel Literatur zwischenzeitlich zu der Geschichte. Aber ich erlebe immer wieder, die Umweltbewegungen und die sozialen Bewegungen sind manchmal ein bisschen theoriefeindlich. Man agiert aus dem Bauch und ich denke, wir müssen uns mit den Strategien der anderen Seite stärker auseinandersetzen.
Ja, und vielleicht auch aus den vergangenen 50 Jahren mal ein bisschen was lernen. Ja, an der Stelle vielleicht nochmal auf eure Internetseite hinweisen, bund-freiburg.de. Dort kann man unter anderem den Artikel, aus dem du gerade zitiert hast, nachlesen, aber auch vieles, vieles andere. Und gestern habt ihr eine neue Meldung zum Thema Nessie auf eure Seite gesetzt.
Ja, das war ein bisschen eine satirische Geschichte und zwar einfach, als Bundgeschäftsführer gibt man viele Presseerklärungen raus und im Sommerloch, im medialen Sommerloch, in dem wir uns gerade befinden, da gab es ja früher immer die Nessie aus dem berühmten Loch Ness, die jeden Sommer aufgetaucht ist und die über die durch die Medien gegangen ist. Und diese Nessie wird im Moment ein bisschen verdrängt durch den Maiswurzelbohrer. Das heißt, der Maiswurzelbohrer ist ein großer Maisschädling und jedes Jahr wird behauptet, man könnte ihn ausrotten, er wird bekämpft, er wird vergiftet, große Maisflächen werden mit Gift abgespritzt. Wir hatten im letzten Jahr die Bienenvergiftung, das war auch eine Folge der verfehlten Bekämpfung des Maiswurzelbohrers. Und ich habe einfach keinen Bock, jedes Jahr die gleiche Presseerklärung vom letzten Jahr wieder rauszuholen. Und deswegen wollten wir einfach nur noch mal dran erinnern, die Behörden sagen, man kann den Maiswurzelbohrer ausrotten mit Gift. Er wird vergiftet mit allen Folgen für die Umwelt. Und wir haben hier in der Region ein ganz tolles Beispiel, wie man den Maiswurzelbohrer auch natürlich bekämpfen kann. In der Schweiz kosten Lebensmittel mehr Geld. In der Schweiz bekommen die Landwirte mehr Geld für gute Produkte. Und in der Schweiz wird der Maiswurzelbohrer mit Fruchtfolge bekämpft. Das heißt, man vergiftet ihn nicht. Dort, wo der Maiswurzelbohrer auftaucht, dort darf man in einem Radius von 3, 4, 5 Kilometern im nächsten Jahr keinen Mais anbauen. Das heißt, auf die Art und Weise wird verhindert, dass er zum Schädling wird, dass er Schaden anrichtet in der Landwirtschaft. Eine absolut ökologische Methode und die sollte man auch bei uns anwenden. Und diese alljährlichen Giftorgien gegen den Maiswurzelbohrer, gegen den Maiswurzelfiesling sind absolut teuer, idiotisch und umweltschädlich.
Also das Geld lieber sinnvoller einsetzen. Und du möchtest, habe ich dich richtig verstanden, die Lebensmittelpreise hier anheben?
Ich möchte die Lebensmittelpreise nicht anheben, aber es geht schon ein Stück weit darum, dass man für gute Produkte, ich meine damit wirklich gute Produkte, dass man dafür auch ein gutes Geld bekommt. Wir sehen das ja im Moment gerade im Beispiel der Landwirtschaft an den Milchpreisen. Das heißt, dass die Landwirte für die Milch nichts bekommen. Und da geht es mir eher darum, Lebensmittel müssen nicht teurer werden. Aber wir haben beispielsweise gerade hier in Deutschland und in Europa ungeheure Subventionen aus der EU, das sind unsere Steuergelder, die gehen an die Landwirtschaft und diese Gelder gehen aber hauptsächlich an die Großen, die gehen an die großen Konzerne und mir wäre es eigentlich lieb, wenn die kleinen Bauern und Bäuerinnen im Schwarzwald, die arbeitsplatzintensiv arbeiten, wenn die für gute Produkte gutes Geld bekommen würden. Das ist durchaus auch eine Forderung des BUND.